Schönen guten Morgen an einem Sonntag, an dem ich auch heute wieder eine entspannte Dienstkleidung trage, sprich mein Deutschland-Fußball-Trikot angezogen habe und meine Deutschland-schwarz-rot-goldene Brille aufgesetzt habe und auf Bischof Christian Stieblein treffe, der kein Deutschland-Trikot trägt, mich aber hier gnädig anlächelt.
Ja, wird gesagt, ein bisschen kenne ich sie jetzt schon, aber das überrascht mich dann doch nochmal. Diese Brille ist ja schwer auszuhalten, aber naja, ich hätte schon gedacht, dass sie wenigstens bis heute Abend warten, oder?
Ja, ich will halt jetzt schon so dass das Trikot den richtigen Spirit annimmt, dass der richtige Geist aufgesogen wird.
Na, das ist eine interessante These. Vom Tragen nimmt das Trikot den richtigen Spirit an. Ich denke, wir sollten lieber anfangen.
Ist wahrscheinlich besser.
Ja, wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig, der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Soll ich Ihnen Gefallen tun und die Brille wieder abnehmen?
Na, das wäre toll, großartig.
Dann sehe ich sie jetzt auch. Und nun mal Butter bei die Fische, Herr Bischof. Ja. Auch wenn Sie mit meinem Kleidungsstil nicht mitgehen oder nicht mithalten können, dass Sie Fußball mögen, das wissen wir ja nun ja. Aber was sagen Sie denn zu den bisherigen Spielen der deutschen Mannschaft?
Ja, okay, also beeindruckend wirklich, dass wir gute Einzelspieler haben, wussten wir ja. Aber dass es wieder eine Mannschaft ist, ein Team, wo es Spaß macht zuzuschauen. Und das ist schön. Was für ein Tagessportfußball doch ist, oder?
Ja.
Oder sind wir es? Vor ein paar Wochen war noch alles schlecht, heute schon fast wieder gefühlt Europameister. Wie auch immer, was mir sehr gut gefällt, um es mal im Fußballfachchinesisch auszudrücken, das sind die vielen vertikalen Pässe, das schnelle und konsequente Gehen in die Tiefe.
Aha.
Nicht mehr dieses Ermüden um die Abwehr rum und rum und rum spielen. Ein echter Schritt nach vorne, denke ich.
Spricht so ein bisschen der Coach. Und es ist eine toll so friedliche Europameisterschaft bisher, oder?
Und das ist entscheidend. In diesen schweren, wirklich geschundenen Zeiten scheint es mir ein bisschen Wir-Gefühl für unser Europa. Nicht deutsch-zentriert, darüber bin ich sehr froh, nicht deutsch-zentriert, sondern ein europäisches Fest. Und keiner vergisst, was noch so auf der Welt ist. Und trotzdem, oder gerade deshalb tut es gut, dass es so ein Miteinander ist. Ja. Mag es so bleiben.
Da können wir aber noch so schwärmen und froh und dankbar sein für eine friedliche Europameisterschaft und uns daran erfreuen, wie viele freundliche und nette Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern Europas hier zu uns gereist kommen. Und auf der anderen Seite war das Hauptthema, Herr Bischof, in der Ministerpräsidentenkonferenz letzte Woche Abschiebung. Und ich weiß ja wohl, dass niemand herzensgute schottische Fußballfans jetzt abschieben möchte. Und am Donnerstag war auf der anderen Seite Weltflüchtlingstag. Also ich meine, da prallen gerade so viele Dinge aufeinander. Das friedliche Miteinander, das unfriedliche Ausnutzen möglicherweise gefühlt von Gastfreundschaft und dazwischen unser ganz unterschiedlicher Alltag. Sie sind als Flüchtlingspfarrer der Evangelischen Kirche in Deutschland ganz dicht dran an diesen Themen. Worauf kommt es aus Ihrer Sicht jetzt gerade besonders und in erster Linie an?
Dass wir besonnen bleiben und unser Herz nicht verlieren. Die Menschen, die aus der Ukraine bei uns sind, erleben gerade, wie ihr Land unter schlimmsten Beschuss und Angriffen steht. Da ist es wichtig, dass wir einen langen Atem bewahren, dass wir für sie da sind, für die vielen, die aus der Ukraine jetzt bei uns sind. Dann wird es darauf ankommen, dass wir auch die Sorgen und Ängste der Menschen hier hören. Wir übersehen oft die hier ihr Zuhause haben und auch an den Tafeln stehen und gucken, wie sie durchkommen. Gerechtigkeit gibt es nur für alle. Es gibt keine Sondergerechtigkeiten. Und dann ist es wichtig, dass wir unser Herz nicht verlieren. Menschen, die auf der Flucht zu uns kommen, haben oft viel Not hinter sich. Wir brauchen also menschliche Lösungen und wir wissen, wie schwierig das im Moment in Europa ist, aber wir müssen es als Europa gemeinsam tragen. Ich bin nicht der jetzt für alles hier Lösungen hat. Ich bin auch nicht der bessere Politiker. Ich bin nur der immer wieder an Würde und Gebote Gottes und Menschlichkeit erinnert.
Dann hole ich jetzt mal den Rechenschieber raus. Ja. Wir haben heute den vierten Sonntag nach Trinitatis und damit den 23. Sonntag vor dem ersten Advent oder auch den zweiten Sonntag nach der Eröffnung der Europameisterschaft. Herr Bischof, welche Überschrift trägt dieser Sonntag heute, außer Die Schweiz wird heute schwindelig gespielt. Was ist das echte Motto des Sonntags?
Also, ich setze mal noch einen drauf. Ja? Es ist der Sonntag vor dem Montag, der Johannistag ist.
Ah.
Morgen, 24. Juni,
okay.
Johannistag, Geburtstag Johannes des Täufers. So jedenfalls die Vorstellung mit diesem exakten halben Jahr vor dem Weihnachtsfest. Also 24. Juni, ja. 24. Dezember, ja. Sommerweihnacht, sagen manche deshalb auch zum Johannistag. Von da geht der Blick dann wieder zu Jesus und er geht das sozusagen mitten in der Hochzeit, also meteorologisch gesehen in dieser Hochzeit der langen Tage, die ja für viele Menschen, für fast alle, die wir ja vom Licht leben, so eine Wohltat sind, wenn es so lange hell ist. Und nun, wenn die Tage dann wieder kürzer werden, wird der Hinweis auf das wahre Licht der Welt, das Licht Gottes, auf Jesus Christus immer stärker. Also heute, ich bin nochmal bei Ihnen, lieber Herr Wittke, mhm. vierter Sonntag nach Trinitatis. Mhm. Und da geht es um das, was Menschen von Gott trennt. Mhm. Wir sagen dazu Sünde. Und es geht dann also auch um Gottes Barmherzigkeit, um Güte, um das Überwinden dieses Trennenden. Nun, die Geschichte, die ich gleich lese, die geht auch um Trennendes und wie es überwunden wird. Es ist eine eher nicht so bekannte Geschichte, mhm. aber total spannend.
Okay, Sommerweihnacht merke ich mir, dass ja. die Tage jetzt wieder kürzer werden, das verdränge ich ganz schnell.
Das verstehe ich.
Die Bibel, die kann ja auch so viel erklären, also sie ist Geschichtsbuch, sie ist Lehrbuch, sie ist Inspiration, sie ist Gesetzbuch. Mhm. Nur eine Sache fehlt komplett, die wird nicht erklärt. Was ist Abseits im Fußball? Also Herr Bischof, ich bin aber gespannt, was wir anderes Erhellendes erfahren werden, die Bibelstelle.
Ja, heute ist es in Ihrer Sprache Geschichtsbuch. Die Bibelstelle steht im Alten, im Ersten Testament für heute, im ersten Buch Samuel. Das gehört zu den Geschichtsbüchern und erzählt vor allem die Geschichten der Könige Saul und David, also der ersten Könige des Volkes Israel. Was einem meist nicht so vertraut ist, Saul und David waren erst Freunde, gut vertraut. Dann aber, als deutlich wurde, dass David ein guter, ein besserer König sein könnte, sind sie zu Feinden geworden. Also so erzählt es jedenfalls dieses Samuelbuch. Mhm. Man muss sich immer klar machen, dass diese Geschichten viel später aufgeschrieben worden sind. Also man muss wahrscheinlich doch annehmen, dass Saul und David politische Widersacher waren, die sich bekämpft haben, verfolgt haben. Sehr menschlich, würde ich sagen, Machtpolitik. Ist ja bis heute so. Und aus diesen Auseinandersetzungen heraus wird nun folgende Geschichte erzählt, die im ersten Buch Samuel im 24. Kapitel steht und, ich sage es auch gleich vorweg, ein bisschen länger ist.
Okay.
Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen bei den Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle und Saul ging hinein, um seine Notdurft zu verrichten. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte, und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer mit diesen Worten von sich und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich danach auch David auf und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach, mein Herr und König. Saul sah sich um. Und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul, warum hörst du auf das Reden der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr heute in meine Hand gegeben hat in der Höhle, und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont. Denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rockes in meiner Hand, dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete. Daran erkenne und sieh, dass nichts Böses in meiner Hand ist und kein Vergehen. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wie man sagt nach dem alten Sprichwort, von Frevlern kommt Frevel, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? Einem einzelnen Floh? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und siehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe und mich rette aus deiner Hand. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David, du bist gerechter als ich, du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hand gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn im Guten seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast.
Diese Bibelstelle hätte auch so das Drehbuch eines Films, finde ich, sein können. Also ich war da so mittendrin in dieser Szenerie. Spannend war es. Sie hatten vorher schon angesprochen, dass es um die Sünde gehen würde. Und ich war jetzt überrascht, wie positiv es über die Sünde gehen würde, weil eben keine Sünde passiert ist. Ich glaube, wahrscheinlich wird auch nochmal wichtig sein, wie ist diese Geschichte dann zwischen Saul und David weitergegangen. Aber beschreiben Sie gerne gleich mal, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen können. Ich habe das Gefühl, Mensch, da ist ja eine Problemsituation sehr gütlich gelöst worden.
Ja, eine Problemsituation ist jetzt freundlich ausgedrückt. Es geht, glaube ich, wirklich um einen Machtkampf an dieser Stelle. Das muss man sich klar machen. Das hört man ja auch da drin. Ist auch mir gar nicht so vertraut. Man muss dann diese Geschichten immer nochmal wieder lesen. Da hat jeder einfach auch sozusagen seine Armee, sein Heer, seine Soldaten sozusagen mit dabei. Und die einen und die anderen bekämpfen sich. Und dann kommt so eine Situation, wo aus welchen Gründen auch immer im Grunde dieser David jetzt das Glück hätte, die Sache zu lösen, indem er die Schwächesituation von Saul in diesem Moment ausnutzt. Und er tut es nicht. Und das, finde ich, ist schon mal das Erste, was mich an dieser Geschichte ungeheuer berührt. Sie zeigt sozusagen auch in so einer, man muss es glaube ich so sagen, im Grunde kriegerischen oder bürgerkriegsähnlichen Situation, gibt es eine Form von Menschlichkeit und eine Form von Verschonen, die uns Menschen als Menschen ausmacht und die diesen David ausmacht, der in diesem Moment ja gegen alle seine Ratgeber und gegen all das, du musst jetzt sozusagen an uns denken und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir unsere Ziele durchsetzen könnten und du endlich das für uns tun kannst, worauf es ankommt. Gegen alle diese Ratschläge sagt, nein, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir menschlich und wo wir Menschen vor Gott bleiben müssen. Und vor Gott gilt dieser Saul, ist zunächst einmal der, so sagt das dann immer wieder, der Gesalbte, also der über Israel als König gesetzte in diesem Moment. Und es bleibt sozusagen in dieser Schonung auch der ganze Respekt vor dem anderen und damit vor der Würde des anderen und vor Gott. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich an dieser Geschichte so faszinierend finde, ist, dass sie im Grunde erzählt, dass wir Trennendes überwinden, wenn wir unsere eigene Schwäche akzeptieren. Es ist ja eine Situation der Schwäche sozusagen oder der Menschlichkeit, die das Ganze heraufbeschwört. Man muss sich das im Übrigen einmal so vorstellen, das sind riesige Höhlensysteme da bei Engedi am Toten Meer. Also man kann da ganz weit in so eine Höhle reingehen. Wenn der Saul vorne in die Höhle reingeht, weiß er noch lange nicht, wer alles noch hinten in der Höhle ist. Also und da entsteht diese Schwäche, aus der heraus Saul da eben sein muss. Und dann ist wiederum David der in den Augen der anderen jetzt sozusagen seine Schwäche zur Stärke macht und sagt, ich nutze das nicht aus. Und dann hinterher in dem Gespräch wird wieder deutlich, und auch Saul hat nun erkannt, dass er nicht der ist, der sozusagen alles in Macht und Herrlichkeit richtig macht, sondern der genau aus dieser Schwäche heraus wiederum David als den anerkennt, der ihm gezeigt hat, was verschonen und was ein neuer Weg im Leben heißen kann. Die beiden trennen sich trotzdem wieder, also es ist jetzt nicht sozusagen in dem Moment schon Frieden, aber es ist ein Schlüsselmoment für das Entdecken eines neuen Weges, auch für sie in diesem Miteinander, dass so viel ein Gegeneinander gewesen ist. Und indem ich das jetzt so nochmal erzähle, denke ich, was steckt da alles drin für unsere Welt heute? Was Schonung, was Menschlichkeit, was Umkehren aus Kriegssituationen auch angeht, was das Begreifen heißt, was uns oft in diesem immer nur stark sein wollen als Menschen voneinander trennt und wie das Leben anfangen könnte, wenn wir uns ja im wahrsten Sinne des Wortes auf diese Demut besinnen oder sie für uns erfahren. Und hier erfährt Saul sie ja durch David.
Klingt leider so ein bisschen auf unsere Situation wie eine Utopie, dass es nicht möglich ist. Auf der einen Seite, Sie betonen gerade, dass man aus einer Schwäche eine Stärke gemacht hat, aber auf der anderen Seite hat David ja auf seine Stärke, auf seine stärkere Position verzichtet und hat sich auch vor seinen Leuten ja dann damit, möglicherweise hätte er sich als schwach darstellen können.
Genau, und das alles für diesen Moment, in dem Moment, wo Saul die Höhle wieder verlässt, ist er natürlich zunächst einmal der König und Herrscher und David der, der sich mit seinen Leuten in der Höhle verstecken muss. Das bleibt ja auch danach. Und in diesem Moment die Schwäche und die Schonung zulassen, scheint mir wirklich das Entscheidende. Aber wenn ich es so formuliere, glaube ich, wird für uns sofort deutlich, natürlich ist das eine andere, wenn auch uns heute wieder sehr nahe Situation. Es ist nicht die Utopie, sondern es ist auch an dieser Stelle, wie so oft, Erinnern an Gottes Geschichte und Gottes Wort, die schon gewesen ist und die uns immer wieder aus der Zukunft entgegenkommen soll. Und dann, das finde ich wirklich das Faszinierende, und die Bibel erzählt so eine Geschichte. Ich meine, man muss sich vorstellen, David ist später dann der König gewesen, also tatsächlich der Nachfolger Sauls.
Das wollte ich fragen.
Man könnte so eine Geschichte ja auch sozusagen tilgen dann. Wer gibt die Not, dass man Geschichten von der eigenen Schwäche überliefert? Aber die Bibel erzählt diese Geschichte, weil sie ja etwas darin über Gott und unser Verhältnis zu Gott erzählen und uns deutlich machen will. Und das lebt eben davon, dass Gott uns in der Schwäche stark macht.
Diese Art Probleme zu lösen, nehme ich gerne mit in den Tag und in die nächste Zeit. Nein, ich werde der Verlockung widerstehen und nicht bei der Fürbitte irgendetwas in Sachen Fußballergebnisse erbitten. Das hebe ich mir für noch wichtigere Spiele auf. Aber im Ernst, für ein friedliches Miteinander, einfach nur für ein friedliches Miteinander und nicht nur auf den Fußball bezogen, sondern auf uns alle, auf der ganzen Welt, das ist eigentlich eine Weltmeisterschaft, also wäre eine Weltmeisterschaft. Darum könnte es gehen, sollte es gehen. Wir kommen zur Fürbitte und dafür kann man, denke ich, für dieses friedliche Miteinander nicht oft genug beten.
Und ich kündige schon mal an, lieber Herr Wittke, und selbst wenn Sie darum bitten würden, es gibt kein Gebet für den Sieg im Fußball.
Ich werde es auch nicht tun.
Da gilt eher, lieber Gott, hier kannst du dich bitte raushalten, mit Augenzwinkern gesagt. Aber Weltmeisterschaft des friedlichen Miteinanders sofort. Gott, wir bitten dich um ein Ende des Mordens, dass es Gespräche gibt, Einsicht, ein Zurücknehmen, ein Verschonen der Menschen, eine Kraft der Demut. Darum bitten wir dich, Gott. Und dass du bei den Menschen bist, die auf dem Weg sind, geflohen aus Not, sei bei ihnen und halte sie. Und dass du bei den Menschen bist, die unter uns Angst haben, dass alles immer schlechter wird und wie sie über die Runden kommen sollen, eröffne uns Suche nach ehrlicher Gerechtigkeit miteinander. Gott, um einen guten Sommer bitten wir dich, indem wir aufeinander hören, deine Schöpfung achten und das Leben begehen, feiern, dass wir sind und dass du bist. Wir danken dir für dieses Leben und für diese Welt, die zusammengehört. Eine Welt ist sie, eine und deine.
Amen. Wenn jemand sagt, boah, der hat mir aber ganz schön einen mitgegeben, dann ist damit in der Regel gemeint, der hat mich gefoult, der hat mir einen Bodycheck gegeben, mir in die Rippen geboxt. Ich versuche das mal anders gedreht hinzubekommen. Boah, der hat mir aber ganz schön einen mitgegeben. Der Bischof. Einen Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Wir haben zwar vorhin schon über das Deutschlandspiel gegen die Schweiz heute Abend gesprochen, Herr Bischof, aber ich habe noch gar nicht Ihren Tipp abgefragt. Wie ist der denn eigentlich?
Ja, 3-0. Ich denke, Sie bleiben im Rhythmus.
Okay, ich setze auf 2-0.
Okay.
Ja, also auf jeden Fall. Also
Sieg trotz für Brille und ja. Trikot und so.
Ich meine, ich habe hier übrigens, das nicht helfen? Ich habe hier übrigens noch so eine Hawaii-Kette in Deutschland.
Oh, wie schön. Fahne.
Wollen Sie sich vielleicht die zumindest umhängen?
Nee, will ich nicht. Auch nicht. Vielen Dank. Auch aber nicht. Ist nett von Ihnen.
Ja. Genau, zwei stehen
hab ich
Ihnen
jetzt, auch. Habe ich jetzt sehr gut. Zwei.
Ja, okay. Wunderbar.
Jetzt, ich habe sie sehr die ganze schön. Zeit abgenommen, wieder, dann setze ich jetzt noch meine Deutschlandbrille wieder auf.
Okay. Ja, okay. Schon mal Vorbereitung.
Ja. Ja, hoffentlich kommt dann noch die Sonne, genau.
Schwer zu ertragen. Ne? Okay, ja. Kommen Sie gut sonnig und erfolgreich durch die Woche und durch den Tag.
Eine frohe, eine gesegnete Woche wünsche ich Ihnen.
Gott, sind Sie im Gespräch. Auch nächsten Sonntag wieder und jederzeit zum Nachhören auf paradiso.de und überall da, wo es Podcasts gibt.